Hallo und vielen Dank für die Willkommenheißung. Ich bin glücklich, dass so viele dabei sind, die interessiert sind und so viele Interesse haben an diesem Thema. Und ich bin ein Tor-Relay-Betreiber seit einigen Jahren und seit 6 Jahren auch in anderen Rollen tätig. Und in diesem Vortrag fokussiere ich mich auf die Benutzung von Tor-Onions-Diensten und auf Daten rund um das Darknet. Ihr werdet mehr Infos bekommen, als ihr erwartet. Wie auch erahnt, halt eben anhand des Untertitels, wieso Wissenschaft hart ist. Und ihr werdet halt eben mehr dazu erfahren in den nächsten 30 Minuten. Und falls ihr erfahren wollt, was ich meine mit, dass Wissenschaft hart ist, und fange mit einer Frage an. Wir haben verschiedene Vorstellungen, was das Darknet ist. Und wir können anfangen mit der einfachen Frage: Was sind Marktplätze? Damit fokussiert so auf irgendwie die Darknet-Marketplaces, also so die illegalen Marktplätze, die irgendwie für Morde oder für fragwürdige Güter genutzt werden. Wenn man halt eben dazu Daten sich raussuchen möchte, kann man halt eben das in Google eingeben und dann kommt man auf verschiedene Ergebnisse raus. Dann kommt man auf das erste Ergebnis und es sagt halt, 3% aller im Darknet sind Marktplätze. Und dann gucke ich weiter und dann so, die nächste sagt, 34% sind Marktplätze. Dann haben wir jetzt natürlich das Problem, diese Zahlen sind nicht so wirklich gleich. Was tun wir, wenn wir halt eben verschiedene widersprechende Daten haben? Wir gucken eine dritte Quelle an und die ist halt dann nochmal 50%, die bietet noch mehr. Es ist halt eben irgendwie ein Bieterverfahren. Die nächste Quelle bietet halt eben 27% weniger, aber gucken wir noch eine fünfte Quelle rein, die sagt 9%. Beachtet, ich habe diese Zahlen nicht ausgedacht. Das sind alles Daten, die aus peer-reviewten, öffentlichen, also nachvollziehbaren Studien sind. Aber man kann halt keine eindeutige Schlüsse rausziehen. Und wenn ich ein Politiker wäre und der sich da sachkundig machen möchte, würde ich daraus halt eben keine Schlüsse ziehen können, weil sich die Daten alle widersprechen. Und das ist natürlich ein Problem, weil in Österreich, wo ich herkomme, ist halt eben ein Problem, dass halt da ein ordentliches Misstrauen herrscht, wo gesagt wird, okay, die Wissenschaft widerspricht sich ja selbst. Aber ich gebe euch mal so einen Einblick, wieso diese widersprüchlichen Daten vielleicht nicht so widersprüchlich sind. Und dann würde ich mir anschauen, wie sie auf diese Daten kommen und mit welche Schlüsse dabei gezogen werden. Ich mache dabei so ein paar Vorannahmen. Ich nehme mal an, dass ihr so ein bisschen Grundwissen habt zu Tor, also dass ihr wisst halt eben so, ihr geht, bis das Tor ist, dass man es nutzen kann, dass ihr es installieren könnt, den Browser aufmachen könnt und dann daran zu surfen wisst. Und dann geht es halt um Onion Services, da gibt es etwas, das ihr beachten müsst, was wichtig ist. Der erste Part ist halt eben so, es gibt die Domain, Web, wie hier zum Beispiel Facebook Core, www.onion. Und wenn halt eben ein Dienst halt zugreifen will über diese Onion-Domain, wen muss ich ansprechen für diese Domain? Und weil er halt eben nicht direkt mit Facebook direkt kommunizieren kann, weil es ja dem Zweck von Tor widersprechen würde, muss er halt eben dann woanders nachfragen, weil direkt nachfragen wäre ja nicht eben der Sinn von Tor, halt eben den direkten Zugriff eben zu versteuern oder zumindest halt eben über Brücken zu gehen. Und daher gibt es halt eben eine Zwischeninstanz, die halt eben dann, die stellt einen vor und sagt, okay, ähnlich wie halt eben so ein Laden, wo man sagt, okay, ich kann ja halt eben meinen Chef zeigen, ich führe dich mal zu meinem Chef oder hier kannst du mal den Kollegen kennenlernen. Und diese Service Directory ist halt verteilt über das ganze Netzwerk und er ist halt eben ein Volunteer. Er ist ein Volontär, also ein Volontär, der entsprechend eins das lesen kann. Und man kann dann sehen, alles, was hochgeladen wird. Und wenn du halt eben eine eher mit bösen Absichten halt eben da aktiv bist, wirst du halt eben dann halt, kannst auch beobachten, was halt nicht nur hochgeladen wird, sondern was auch runtergeladen wird. Und du kannst halt eben dann beobachten, was wird von wem halt eben sozusagen heruntergeladen. Und dann, man kann dann auf den Inhalt, also beziehungsweise den Inhalt kann man dann halt eben auslesen und den Inhalt kann man dann halt eben nachvollziehen. Es gibt natürlich halt dabei eine Einschränkung und jüngere Menschen oder die, die sich mit Tor auskennen, die werden da vielleicht was erkennen. Und die werden, denen wird auffallen, dass halt die Facebook-Corp, www.onion, das ist eine kurze Domain. Das ist halt eine sehr kurze Domain, weil es halt eben eine alte ist. Die haben es halt eben namentlich geändert, die haben es länger gemacht. Einerseits, um halt meine Folien zu zerschießen, aber auf der anderen Seite, um halt... Also ich werde das jetzt sicher, die Domain hier nicht vorlesen, weil es ist halt eigentlich menschlich nicht machbar, sondern es macht halt eben weniger nachvollziehbar, was heruntergeladen wird. Man weiß halt eben nicht, welche Onion, also welche Adresse hier eigentlich genutzt wird. Das ist der Unterschied zwischen Version 2 und Version 3 an Onion-Diensten. Und es hält die Leute auf davon, dass sie halt nachvollziehen können, was heruntergeladen wird in einem Tor-Netzwerk. Denn das Einzige, was jetzt halt dann, um wieder Informationen zu bekommen, ist halt, wenn der Onion-Service halt diese Daten selbst bereitstellt. Wenn nicht, dann kann nicht mehr unterwegs herausgefunden werden, welche Domain da quasi abgerufen wird. Das führt dann zu einer großen Unterscheidung. Es gibt halt alte Ergebnisse. Das sind Ergebnisse, die über Tor Version 2 gehen. Die sind halt eigentlich abgeschaltet seit 2023 und seitdem gibt es halt eben, kann man halt eben jede alles mit Adresse erreichen im Darknet. Und da gab es einen Zwischenschritt zwischen 2017 und 2021. Und dann war es halt eben sowohl Version 2 als auch Version 3 Tor-Netzwerke. Und da gab es halt eben alle der Version 2. Und man könnte halt eben auch einen Teil der Version 3 Adressen herausfinden, sich raussuchen. Und dann irgendwann wurde halt eben 2021 die Version 2 Adressen halt abgeschaltet und Version 3 waren die einzige verbliebene. Und die alten Ergebnisse waren dann halt eben obsolet geworden, weil halt natürlich die Beispiele, also die gesammelten Daten halt eben nur noch bezogen waren auf diese alten V2-Adressen. Und es gibt halt wesentlich mehr Version 3 Onion-Adressen. 2014 gab es 40.000 Onion-Adressen in der Version 2. Und heutzutage gibt es zwischen 800.000 und 1 Million Adressen. Also die Zahl der Adressen hat sich enorm erhöht, aber zugleich wiederum Version 2 ist, wo halt alle Adressen nachvollziehbar sind, obsolet.
Also wie ich es erwähnte, toll fürs Tor-Netzwerk, aber nicht so toll für mich, weil jetzt habe ich viele Onion-Services, über die man wirklich gar nichts herausfinden kann. Also gut für eben fürs Tor, aber sie sagen uns einfach nichts. Für neuere Resultate müssen wir prüfen, welche Resultate wir finden können. Und das tun wir eben, indem wir unsere Quellen sehr genau prüfen und klug aussuchen. Und da suchen wir eben danach, okay, wo finde ich eine Liste von Onion-Services, auf die ich mich verbinden kann? Das findet man eben eher nicht auf Google und auch eher nicht auf ChatGPT heutzutage. Ich hab das vor ein paar Wochen mal probiert. ChatGPT ist da ziemlich überfordert, aber vielleicht zahle ich nicht genügend. Wir werden sehen. Andere Forscher prüfen dann mit spezialisierten Suchalgorithmen wie AMIA, die eben darauf spezialisiert sind. Das ist aus meiner Meinung nach eine der besseren Quellen, die es gibt. Aber AMIA filtert viele oder einige Darknet-Services, die AMIA eben kennt und weiß, dass sie illegal sind, wie zum Beispiel Kinderpornografie. Deswegen wird man eben einige Teile des Darknets einfach per Definition nicht sehen. Und das muss man eben entsprechend auch mit einbeziehen, wenn man seine Forschung dann auf diesen Quellen basieren möchte. Auf GitHub kann man sich auch einige Sites heraussuchen und darüber Informationen holen. Die GitHub-Suche ist da auch komisch, eben, was die Suche einem da zurückgibt. GitHub behält sich zwei verschiedene Arten von Onion-Adressen. Auf der einen Seite alles, was so mit Blockchains zusammenhängt und Bootstrap-Adressen. Sowas wie I2P zum Beispiel als Bootstrap-Lösung. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und das andere eben alles rund um Ransomware-Monitoring. Ja, genau. Jede Ransomware-Monitor-Möglichkeit wird eben irgendwann auf GitHub landen und entsprechend, genau, gibt es einen ziemlichen Fokus auf gewisse Onion-Services je nach Typus, also eben zum Beispiel, ja, je nach Themen. Gebiet. Wenn man einen breiteren Rahmen haben will, dann muss man eben die Certificate Logs sich angucken. Sowas wie Facebook zum Beispiel ist da leicht zu finden, aber da findet man im Allgemeinen Onion-Seiten, die eben nicht sonderlich darauf Acht geben, ob sie jetzt auffindbar sind oder nicht. Und dort findet man deswegen eben eher weniger illegale Themen, weniger Marketplaces, einfach weniger problematische oder rechtlich in Grauzonen bewegende Themen. Deswegen, wenn ich eben ein Paper anschaue, eine Forschung, dann schaue ich mir als allererstes an, okay, welche Datenquellen wurden denn hergenommen und spiele dann so ein bisschen ein Spiel, was für Ausgänge habt ihr auf Basis der jeweiligen Daten, die ihr herangezogen habt. Was ich auch immer lustig finde, ist eben, wie so extrapoliert wird dann häufig aus dem kleinen Datenset, was es gibt. Also zum Beispiel bei 14.000, da sind 800 davon Marketplaces und dann extrapoliere ich eben, von 800.000 muss eben der jeweilige Anteil dann wieder Marketplaces sein. Das ist eben am Beispiel von Marketplaces sehr gut zu erklären. Wenn ich eben einen Marketplace starten will, dann muss ich anderen Menschen ja die Möglichkeit geben, den zu finden und will die Möglichkeit haben, dass dieser Marktplatz auch gefunden werden kann. Dasselbe noch viel wichtig oder viel eher gilt für Webseiten, die Menschen scammen wollen, weil die sollen natürlich als allererstes gefunden werden können. Und versuchen dadurch einfach absolut überall findbar zu sein und das Erste, was gefunden wird, zu sein. An diesem Punkt ist dann eben Extrapolierung eher so eine sehr freundlich gesagt, sehr fragwürdige Hypothese. Deswegen ist es eben eher, ja, einfach nicht wirklich eine gute Herangehensweise, da so zu extrapolieren. Und mit dieser Annahme können wir jetzt eben einige der Fragen, die wir vom Beginn hatten, beginnen zu beantworten. Eben 3%, 15%, je nachdem. Zum Beispiel bei 5%, da waren 50% der 5% Marktplätze und ja, daraus wird dann eben so extrapoliert. Und bei den 3% wurde eben so, da wurde dann eben einfach extrapoliert auf Basis des Sampling, der Sampling-Daten und eben so, ja, davon die 3% sind Marktplätze und der Rest, da wird das sich sicher genauso verhalten nach demselben Verhältnis. Und wir haben jetzt herausgefunden, ja, die Daten scheinen hinzukommen, aber eben einfach, es war noch nicht wirklich klar, warum. Und das ist eben ein Beispiel, wo man sieht, okay, das müssen wir weiter aufarbeiten.
Dann kommt natürlich die Frage auf von Legalität und Illegalität. Wie stellt man überhaupt fest eigentlich, ob etwas legal oder illegal ist? Aber damit will ich jetzt hier nicht irgendwie ankämpfen. Und dann will ich halt eben mit der Frage mich nicht beschäftigen und mehr mich beschäftigen mit der Frage, was ist überhaupt ein Marketplace? Was macht es aus? Und was stellt halt eben Marktplatz dar? Und heutzutage könnte man natürlich halt für eine Definition, kann man das eine KI fragen, kann man es halt eben da sich eine Definition einholen, aber man muss sich in der alten Zeit, da muss man sich selbst halt da Gedanken machen müssen. Und dann kann man halt eben sich Gedanken machen, was macht das aus? Ich kann da halt eben Bestellungen aufgeben, Artikel mir aussuchen, Account anlegen. Aber wenn man sagt einfach nur, ich kann da irgendwie Sachen kaufen, wenn man nach der Definition geht, dann ist halt sehr vieles halt ein Marktplatz. Und daher ist es halt dann.
Every website that contains the words boy, girl and hot.
Da habe ich halt eben dann sozusagen alles, was so irgendwas mal rausgesucht hatte und dann so, wenn ich sage natürlich, wenn es boy, girl, also junge Mädchen oder halt irgendwie was Sexuelles, dann ist es halt eben alles halt Kindesmissbrauchsmaterial. Und das ist halt eben das Schwierige natürlich, wenn man halt eben dann versucht, Sachen zu vergleichen, weil es verschiedene Herangehensweisen gibt und dann, man kann natürlich dann gucken, ich kann halt eben in die eine oder die andere Richtung halt sozusagen mich entscheiden, dass ich halt eben dann sozusagen auf eine Seite schmeiße, aber ich kann dann auch natürlich sagen, so, ich ziehe einfach meine Schlüsse und die Deadline kommt halt näher, die Abgabefrist. Und wenn ich das halt eben dann berücksichtige, dann müssen wir noch was anderes halt im Blick behalten. Das ist halt ein Problem, was Wissenschaftler generell erkennen müssen. Wir sind Menschen und wir machen menschliche Fehler. Und wir haben links halt eben eine Rechnung halt, also eine Zählung halt der verschiedenen Onion-Adressen und die ist falsch, die ist absolut falsch, weil ich da halt eben in der Erfassung der Daten einen Fehler gemacht habe. Wenn ich dann etwas mal 4 rechnen muss, dann sollte ich es nicht mal zweimal mal 4 rechnen, also mal 16, wäre es ja effektiv, und mal 4 zum Quadrat. Und das ist halt eben so ein bisschen die Essenz des Ganzen, wo man halt, das ist halt eben so, wo ich 2021 einen Tor-Blog-Eintrag erstellt hatte, dass da halt eben ein Fehler war, das wurde so veröffentlicht und hat man später das korrigiert, okay, ja, habe dann es taucht dann auf, es war halt alles um das Vierfache erhöht. Und dann, als ich dann das bemerkt habe, geklärt habe, habe ich dann das Ganze nochmal durchgerechnet und dann ermittelt, dass es halt falsch war. Und dann habe ich die Rechnung mal alles durchgerechnet und festgestellt, dass sie auch falsch liegen in Tor-Metriken, dass sie halt eben noch immer Version 2 Adressen einrechnen, dass sie dadurch halt eben 10-15% auch falsch liegen. Das heißt, dass da auch halt Fehler vorliegen. Also nicht so viel, nicht so großer Fehler, aber ich dachte, es müsste halt so, bei dem Source Code, beim Quellcode, eher 20-25% falsch liegen. Die sagen halt eher 10-12%. Vielleicht ist da auch noch ein zu zwei Fehler, wie auch immer, noch ein weiterer Fehler drin. Also, auf der einen Seite, ich kann da jetzt nicht irgendwie sagen, dass es unbedingt ein Fehler sein muss, aber wir sind Menschen, wir machen Fehler und da sind auf jeden Fall immer wieder Fehler zu finden. Und das Tor-Netzwerk macht es halt immer auch ein bisschen schwierig, weil das Tor-Netzwerk verändert sich. Es ist halt schwer, dann eine Studie zu wiederholen, wenn das, was man eigentlich studiert, was man prüft, analysiert, sich verändert, wenn es ein änderndes Objekt oder in dem Fall ein Netzwerk ist. Genug von meinen Beschwerden aber, lass uns mal dann einen allgroben Zustand dessen erfassen, besprechen, was es im Tor-Netzwerk gibt. Die Service Directory, also die Übersicht halt aller Domains, die abgerufen werden, ist halt auf jeden Fall schon mal ein grober Anhaltspunkt und wir können es halt eben dann überlappen mit den Daten, die wir haben aus den ganz verschiedenen Suchmaschinen und wir sehen halt, wir haben ein Viertel von den Objekten, von Domains, die wir kennen und drei Viertel der Uploads gehen an Adressen, die nicht bekannt sind. Vielleicht das ist das, was ich halt weiß. Ich weiß nicht, ob es gibt, vielleicht gibt es auch halt irgendwie unbekanntes oder geheimes Wissen. Und wenn wir halt eben von dem Darknet reden, dann reden wir eigentlich von dem einen Drittel halt, was da bekannt ist überhaupt an Zieladressen. Und wenn man sich anguckt, dann diese erfolgreichen Downloads, das sind halt ein Viertel Botnets. Also ich kann das nicht irgendwie bestätigen. Wenn da halt eben, bestätigen können wir es nicht, aber ich würde mal bitten, wenn jemand irgendwie ein Onion-Botnetz betreibt, dann würde ich auch gerne die Daten haben, einen Austausch suchen, um da auch mehr Informationen rausfinden. Also in der Regel kann man halt eben alles, was in Onion-Chat-Apps oder Messaging-Apps geht, also Nachrichten-Apps geht, dass da halt entsprechend ein API-Teil in diesen, also ein ordentlicher Teil der Adressen in den unbekannten Bereich fallen und wir werden auch den nie ermitteln können wahrscheinlich. Aber wir können die Zahl der unbekannten Adressen reduzieren, indem wir uns anschauen, wie halt eben was quasi heruntergeladen wird und wir gucken uns halt eben diese erfolgreichen Downloads, weil die Failed-Downloads, von denen gibt es viele. Ich weiß nicht, wer diese sendet, aber anhand dieser erfolgreichen Downloads können wir dann wiederum die unbekannten Uploads halt eben dann reduzieren. Also kann halt sein natürlich, dass es halt irgendwelche Botnets so ähnliches sind. Aber wenn es halt Menschen sind, dann wäre es halt lustig, weil es halt irgendwie interessant wäre, über Monate falsche Domains halt downzuloaden und falschen Adressen runterzuladen. Also, aber kann man sich natürlich angucken, was kann man so sich angucken, welche Services laufen, die auch genauso im öffentlichen Internet halt zu finden sind. Das sind so Sachen wie Facebook, Google, eBay oder wie auch immer. Man kann auch halt eben eine Zahl feststellen, was halt für Blockchain-mäßig heruntergeladen wird. Bitcoin macht einen ordentlichen Teil des Tor-Netzwerk-Gebrauchs. Also, und es gibt mehr Bitcoin-Scheine oder Bitcoin-Verbindungen, Datenaustausch als halt irgendwie Darknet oder Kindesmissbrauchsmaterial an transferierten Daten. Und dann gibt es halt eben einen Teil, was halt eben einfach zuzuschreiben ist, das sind Ransomware, also Erpressungssoftware. Und dann gibt es halt eben noch halt eben den grauen Bereich, den unbekannten Bereich, also wo wir nicht einschätzen können, wo das eigentlich, was das eigentlich ist, wo heruntergeladen wird. Und damit können wir halt immer dafür sorgen, dass wir halt ein genaueres Bild haben, dass wir wissen, okay, wo wir eigentlich stehen. Und dann können wir halt eben bessere, uns mit der Frage beschäftigen, wie man bessere Wege finden kann, um halt da halt Daten zu sammeln. Und es ist halt eben natürlich ein Problem, so, es ist ein anonymes Netzwerk, man hat halt immer mit wenigen und halt selektierten Informationen zu tun und es ist dann natürlich nicht mal eben erledigt, dass man dann halt diese Informationen ermitteln kann. Das macht es schwer, dann wiederum Studien zu vergleichen, außer man guckt sich im Detail an, holt den Kontext dazu, den Rahmen. Und LLMs, also KI, generative KI, kann das auch nicht halt eben groß helfen. Wenn man dir halt eben die Frage vorwarf, halt eben, wie viele Marktplätze gibt es im Darknet, dann gibt es halt keine einfache Antwort. Also gibt es eigentlich eine relativ einfache Art, wie wissenschaftlich, welche Studie sie dann halt eben als am ehesten valide ansehen, das ist halt eben das BBC. Also, wenn eine Studie halt irgendwie als valide angesehen wird von der KI, dann ist es halt eine, die halt beim BBC referenziert worden ist, genannt worden ist und dann ist sie halt irgendwie von 2012, weil da halt eben entsprechend irgendwie Referenzen waren, scheinbar. Und manchmal ist nicht das Wissen wichtig, was halt eben in KI als Wissen angesehen wird, sondern halt, was halt Journalisten für richtig erachten. Und damit können wir halt eben zu den Fragen und Antworten kommen, zur Q&A-Runde.
Thank you so much.
Vielen Dank für diesen interessanten Talk und zu den Studien und den Herangehensweisen. Gibt es irgendwelche Fragen? Bitte geht zu den Mikrofonen.
Yes, microphone number one, please.
Mikrofon Nummer 1, bitte. Hallo, danke für den Talk. Wenn es ein Company-Intranet gibt, in welchen der Segmenten von Slide 10 würde das landen? Ich glaube, das wäre nicht der Teil eines Clearnets, oder?
Also ich würde es nicht ins Clearnet packen. Ich würde es auch halt in die Darknet-Kategorie packen. Aber man muss halt natürlich dann sagen, okay, wenn es halt eben dann ans Darknet anbindet, an die Adresse bindet, dann ist es halt eben keine Unternehmensadresse mehr, sondern es ist halt eben etwas, das man bewusst halt in Richtung halt des Darknets halt eben öffnet. Und deswegen zähle ich es nicht in die Darknet-Kategorie ein.
Die Frage aus dem Internet, bitte. Ja, du hast einige Fans im Internet und die sind begeistert darüber, wie du so einen tollen Talk halten konntest, während du 10 Kilometer auf der Bühne gegangen bist. Und zwar ist die Frage nicht aus dem Internet, sondern von einer Postkarte, von der Chaos Post. Tolle Präsentation, vielen Dank. Mich hätte interessiert, ob du vielleicht Rat hast für einen Peer-Reviewer, der eben für Forschungsmagazine arbeitet, wie man besser mit solcher Forschung umgehen kann. Vielen Dank.
Okay, haven't had that before.
Okay, das hatte ich bisher noch nicht. Also es gibt genügend Menschen, ich denke, es gibt genügend Menschen, die das halt aufgreifen können, die es erkennen können. Also wenn es, das Tor-Netzwerk ist halt eben etwas, wo da man, also ich spreche über Themen, die halt eben die Interpretation von Daten halt eben schwierig macht. Deswegen ist es halt ein bisschen dann. Aber ich würde da halt eben keine konkreten Reviewer jetzt Tipps da geben.
Okay, Mikro Nummer 6, bitte. Danke für den Talk. Erstmal richtig gut, dass hier nicht so viele Leute sind, dann kann ich mehr Fragen stellen. Wenn du eine Slide zurückgehst, der rechte Graph da, das Tortendiagramm, was ist da der erste Teil, das Unbekannte? Ist es das Gesamte oder?
Also die zweite Grafik bezieht sich nur auf die erfolgreichen Downloads. Also ich habe mir gedacht, ich filtere nach den erfolgreichen Downloads. Meine Strategie war dabei, dass ich halt die Adressen nach ihren Zwecken unterteile. Und dann kann man natürlich eine ganze Debatte darüber abhalten, inwiefern halt eben, was will man da eigentlich für Zweck unterteilen, was will man da überhaupt für Adressen unterscheiden. Also was ist mit einer Adresse, die halt nur einmal oder zweimal im Jahr genutzt wird? Und das sind halt eben für mich irgendwie so Adressen, die irrelevant sind für die Onion-Nutzung, für die Tor-Nutzung. Und dann ist auch die Hälfte der Downloads, die schlägt fehl. Und da will ich halt eher dann, dass halt wirklich eine Verbindung irgendeine Form geklappt hat. Und das ist keine Sicherheit, dass halt wirklich alles geklappt hat, aber ich kann damit halt eben erahnen, okay, da wird schon mal zumindest irgendeiner Form eine Verbindung geklappt haben.
Wie einfach ist es denn, den Inhalt der Pakete zu lesen?
Was ich dann zuerst getan habe, ist, ich habe es mit dem Tor-Projekt gearbeitet. Die haben ein Ethik-Team und habe denen halt eben die Informationen weitergegeben, so was ich halt eben für, wie ich Daten sammeln will, was ich für Daten sammeln, wie ich sie handhaben will, dass ich auch dann halt eben, wie ich dafür sorge, dass halt die Daten auch vor Behördenzugriff auch geschützt werden. Und dann, danach kam der technische Teil und da habe ich halt zwei Zeilen in Tor Source Code hinzugefügt, die halt eben einen Log, also einen Verschließungsstatus, einen Log State geschaffen hat, wodurch halt eben das Relay halt eben dann gesperrt werde. Also ich frage nochmal an der Stelle die Moderation. Ist eine andere Frage, weil dann will ich erstmal einen anderen Vortritt geben.
Ich glaube, das wurde gerade aufgeklärt, aber es ist vielleicht noch zur Klarstellung eine Frage. Welche von diesen Daten zu den Uploads und Downloads sind Daten, die du selbst herausgefunden hast, indem du eben neu geprüft hast?
Also ich habe ja eingangs gesagt, ich betreibe einige Tor-Relays, ich betreibe 50 Tor-Relays und dadurch kommt halt circa 1% des Tor-Relays halt eben bei mir über meine Relays und dadurch kommt halt eben ein ordentlicher Teil. Und was ich noch halt erwähnen muss, ist halt, das sind Daten halt eben von 2024. Das ist natürlich halt eben auch mit einzuschränken bei den Up- und Downloads, dass sie halt eben dann entsprechend zeitlich begrenzt sind. Und das sind halt eben, ich nehme halt an, dass es halt ein zufälliger 1%-Anteil am Tor-Traffic ist. Das ist halt eben nach meinem besten Wissen gemessen, dass sie halt eben dann, wenn halt eben natürlich da irgendwie in diesem zufälligen Verteilung halt was komisch läuft, dann ist halt dann, müsste man das berücksichtigen.
Jetzt nochmal eine Frage aus dem Cyberspace. Wie weißt du denn bei einem Hidden Service Directory, dass ein Download fehlgeschlagen ist?
Also wie ich das weiß, das Tor-Netzwerk weiß, sagt halt eben, also es gibt einen Tor-Deskriptor, welcher halt eben aussagt, wenn es halt eben nicht erfolgreich war, dann sagt mein Relay halt, okay, ich kenne diesen Deskriptor nicht, das ist so eine Kennung für eine wahrscheinlich ein Paket oder ähnliches. Und damit kann ich halt merken, okay, wenn der Tor-Deskriptor fehlt, dann war es bisher noch nicht erfolgreich gewesen.
Mikro Nummer 6. Die Frage vorher war wohl zu kompliziert, wie ich sie gesagt habe. Bei einem erfolgreichen Download gehen alle Bytes durch dein Relay. Kannst du dann die Daten davon abfragen und holen?
Also, ich kann da halt eigentlich alle Daten theoretisch auslesen, aber natürlich, wie halt eben das Tor-Netzwerk auch halt ganz klar sagt, es ist halt eben alles verschlüsselte Daten und ich bekomme halt eben einen verschlüsselten Blob, also verschlüsselte Informationen und gebe die halt eben einfach weiter und enthält halt eben auch Attribute, die halt eben halt verschlüsselt sind und ich kann halt eben nur wissen, dass ein Identifier up oder download worden ist und mit diesem Identifier kann ich erahnen, okay, welcher Identifier hat halt etwas heruntergeladen oder hochgeladen und kann dann halt eben abgleichen, wie oft halt eben dann von einer bestimmten Quelle halt gedownloadet wurde.
So, Mikro Nummer 3, bitte. Danke für den tollen Talk. Ich wollte mich erkundigen im Vergleich zu anderen Anonymitätsnetzwerken. Kann man die auch enumerieren? Und falls ja, gibt es dann einen ähnlichen Spread?
Also ich kann das nicht beurteilen, also im ITP ist so, es wird halt wenig verwendet, ich kann es da nicht beurteilen. Also die Verfolgungsbehörden, die Polizeibehörden sagen, sie scheren sich da nicht drum, weil ITP, das spielt keine große Rolle, es wird kaum genutzt. Und das ist eine Auskunft von der österreichischen Polizei, das kann natürlich halt eben falsch sein. Aber natürlich, in der Theorie kann es halt eben funktionieren, aber ITP hat halt eben einige Vor- und Nachteile, aber wir können da wann anders mal drüber quatschen, aber es ist halt eben nicht für die Bühne, dass wir hier in den Rahmen sprengen.
Frage von Mikrofon 6, bitte. Letzte Frage. Am Beginn... Am Beginn des Jahres 2026, wie viel Prozent des gesamten Tor-Netzwerks, die verschiedenen Relais, die darin gehostet werden, wie viel Prozent der Relais sind da von unvertrauenswürdigen Quellen gehostet?
Also, was ich sagen kann, ist halt, es sind 50 Relais, mit denen ich Daten sammeln kann. Es wird da sicher auch andere geben, die auch das ohne es ehrlich zu kommunizieren sagen. Also man kann natürlich gehen halt eben zu so einem Tor-Maintainer-Meetup und da halt, also Treffen von Tor-Netzwerkbetreibern und dann kann man da halt irgendwie so ein paar Sachen irgendwie nachvollziehen. Aber für die, die das eben mit normaler Betreibung, also man kann es halt eben nicht wirklich sagen, nee.
Und dann noch eine letzte Frage von mir. Wenn jemand noch mehr Fragen hat, wie kann man auf dich zukommen?
Also, ich kann dann hier sagen, also ich bin ja hier noch auf dem Event, also ich habe hier auf der Folie das, ihr habt ja auch meine Decknummer und da ist auch meine Mailadresse. Also, kommt auf mich zu, ich bin da sehr offen für. Vor allem, wenn ihr irgendwie Daten habt zu irgendwelchen anderen also verteilten Netzwerken, von denen ich halt eben noch kein Bewusstsein habe, wo ich das, die ich nicht auf dem Schirm habe. Und da würde ich halt gerne wissen, wenn er hier halt irgendwie die Daten begrenzen kann, ein bisschen auf das sinnvoll konzentrieren kann.
Okay, super, dann nochmal Applaus. Vielen Dank.